Ja, liebe Impact-Freunde, ich bin's mal wieder, Thomas Gablitter von Impact Insider, heute wieder im Podcast. Wir haben heute wieder einen sehr spannenden Gast bei uns im Podcast, heute live zugeschaltet aus Frankfurt. Wie sich das eigentlich für eine Bank gehört. Deswegen schon mal vorweg, wir haben heute einen Banker zu Gast, aber ein Banker mit Sinn, mit Purpose, weil der Georg Schürmann arbeitet für die Triodos Bank. Er wird gleich sich kurz selber vorstellen, wer er so ist, woher er kommt und was war der logische Schritt zu der Triodos Bank. Und dann im kurzen Elevator-Pitch, bevor wir dann konkret auf die Bank eingehen, was da wirklich dahinter steckt, in ein, zwei Sätzen so eine Art eben Startup-Elevator-Pitch. Ja, es ist halt kein Startup mehr, aber halt trotzdem wie ein Elevator-Pitch. Was macht die Triodos Bank in ein, zwei Sätzen? Vielen Dank.
Ja, schönen Dank, erstmal schönen Dank für die Einladung, Thomas, dass ich hier auch sprechen darf und ein bisschen was zur Triodos Bank und zum nachhaltigen Banking erzählen darf. Ja, mein Name ist Georg Schürmann, bin verheiratet, habe drei Kinder, mittlerweile im Alter von 25 bis 17, also von daher schon mitten im Leben. Und
Wahnsinn.
das ist aber auch ein ganz wichtiger Aspekt, ja, weil das ist auch ein Stückchen, was mich natürlich zu Triodos brachte. Ich habe bis 2009 für die Deutsche Bank gearbeitet und dann quasi im Zuge der Finanzkrise der Wechsel zur Triodos Bank. Und wie das so im Leben ist, hat das auch immer verschiedene Gründe und das sagt dann auch so ein bisschen was vielleicht zu meiner Person. Ja, natürlich so mit Mitte 40 überlegt man dann irgendwann, okay, wie geht's weiter im beruflichen Leben? Ja, dann habe ich einfach das Glück gehabt, die Triodos Bank suchte jemanden und kam nach Deutschland. Ja, und dann auch noch Finanzkrise und die Chance im Prinzip, so eine Bank aufzubauen, eine nachhaltige Bank mit einem Geschäftsmodell, wie eben der Triodos Bank, diese Chance zu bekommen. Das war natürlich genial, also da wirklich so unternehmerisch tätig zu sein und zu zeigen, dass man Banking eben auch anders betreiben kann. Und das gerade im Kontext der Finanzkrise, wo ich dann doch gesehen habe, hoppla, die Konventionellen haben nicht wirklich gelernt. Und dann war der Schritt doch relativ leicht und bin auch sehr, sehr froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Das kann ich auch heute nach 14 Jahren noch sagen, noch mehr als 14 Jahren, weil das einfach toll ist, hier Impulse zu setzen. Und da wusste man noch gar nicht, was es nachhaltiges Banking ist. Also gekommen bin ich eigentlich zur Triodos Bank. Wir haben seinerzeit eher von wertorientiertem Banking gesprochen. Also man könnte salopp sagen, die Werte, die einem persönlich privat wichtig sind, auch im beruflichen leben zu können. Das war mir wichtig. Ja, und diese Chance war einfach ganz toll. Das zeigt auch so ein bisschen, was wir als Triodos Bank machen. Ja, also heißt, wir finanzieren ausschließlich nachhaltige Projekte, wo wir denken, dass es ein Mehrwert für die Gesellschaft ist. Also das ist im Prinzip der Ansatz. Wir kommen erstmal von der Seite. Das heißt, machen unsere Projekte, die wir finanzieren, die wir begleiten dürfen, auch einen echten Impact für die Gesellschaft. Ja, und dann gucken wir natürlich auch, wir sind ja eine Bank, ja, dass es auch sich rechnet und dass es funktioniert. Und der Kerngedanke eigentlich unserer Gründer im Jahre 1980 war, dass wir eine Art Role Model sind und die anderen uns kopieren. Ja, was zumindest in Teilen mittlerweile passiert, noch nicht ganz so, wie wir uns das alle wünschen würden, aber zumindest in Teilen. Und das ist natürlich ganz schön, in dieser langjährigen Entwicklung zu sehen, dass wir da wirklich nach vorne gekommen sind und echt was verändert haben.
Aus welchem Land kommt die Triodos Bank ursprünglich?
Aus den Niederlanden. Also
Aus den Niederlanden.
unsere Zentrale sitzt in den Niederlanden. Und da kann man auch eine Menge lernen, weil da das Thema nachhaltige Finanzen schon ein bisschen weiter ist als hier in Deutschland. Deswegen bringen wir auch so ein paar Gedanken und Konzepte ganz gerne hier nach Deutschland.
Spannend, weil wir so ein bisschen mit dem Podcast ja ursprünglich, aber jetzt haben wir uns auch gewandelt, zum Thema Nachhaltigkeit und Soziales ja aus der Immobilienbranche kommen. Und ich habe gemerkt, auch die Niederlande ist auch im nachhaltigen Bauen sehr, sehr, sehr weit vorne. Man, ihr als Bank macht ja auch Immobilienfinanzierung und nachhaltiger Bereich. Da ist Holland auch deutlich weit im EU-Kontext, oder?
Also definitiv auch, was einige Vorschriften angeht. Wir haben vor einigen Jahren, kurz vor Corona, ja genau, haben wir unser neues Hauptgebäude in den Niederlanden bezogen und das haben wir im Sinne der Kreislaufwirtschaft entwickelt. Also heißt, es gibt Materialpass, also so, dass man genau das Gebäude wieder abbauen kann, das Material woanders verwenden kann, ja, und quasi da wieder eine grüne Wiese hinsetzen kann,
Sehr
wo es
gut.
heute ist, neben den ganzen natürlich Nachhaltigkeitsaspekten, die wir da haben. was dementsprechend erneuerbare Energien angeht, etc. pp. Aber hier ist uns eigentlich viel wichtiger, dass wir in dieses Denken kommen in Sachen Immobilien in Kreislaufwirtschaft, ja, und möglichst keine Neubauten, um Gottes Willen keine Neubauten mehr aus Beton, ja, den man nur noch irgendwie schreddern kann, sondern wirklich dann so, dass man die Materialien entweder nachwachsende Materialien sind oder eben im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Also deswegen versuchen wir natürlich nicht nur zu predigen, sondern selbst zu machen, vorzumachen und dann kopieren zu lassen.
Sehr schön. Ich meine, du hast ja gerade erwähnt, du bist ja vor 14 Jahren von der Deutschen Bank ja zur Triodos Bank gekommen. Und also bist du quasi auch Gründer, ja, weil du hast ja die Bank ja in Deutschland ja aufgebaut.
So ist es, also von daher angestellter Gründer, so könnte man sagen, also sehr komfortable Situation.
Intrapreneur.
Ja, genau, aber in der Tat, also ich daran erinnere ich mich auch noch sehr gerne zurück an diese Phase im Ökohaus hier in Frankfurt, richtige Startup-Atmosphäre, okay, auch da klar, sprach man noch gar nicht so richtig von der Startup-Szene. Wow. Das entstand da gerade erst und ja. Ganz eng im Raum gesessen mit vielen Leuten, Schreibtisch neben Schreibtisch. Also das war schon richtig Startup und dann lernt man eben auch, wo man eine Bankleitzahl herbekommt. Ja, und dass die Bundesbank so eine Bankleitzahl nur viermal im Jahr vergibt. Also das lernt man dann auch plötzlich. Ja. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber das war seinerzeit so.
Ich befürchte, ja, es ist bestimmt immer noch so, ohne der Bundesbank näher zu treten. Sag mal, vor 14 Jahren, wie war das zum Thema nachhaltiges Banking, werteorientiertes Banking? Da wart ihr ja Vorreiter hier in Deutschland eben. Ne? Wie war die Stimmung damals? Ja, wie bist du als Gründer, sozusagen als Geschäftsführer da gegen die, ich sag's mal, Wende gelaufen, ja, wo die gesagt haben, Junge, mach mal Rendite, ja, hör mal auf mit diesen Öko-Scheiß, sage ich mal, ja. So kann ich es mir vorstellen. Ich habe auch ein paar Firmen damals auch schon beraten in dem Bereich Nachhaltigkeit und habe gemerkt, sozusagen, es war teilweise mal ein Aufschwung, ja, auch im Bereich eben Commerce, aber im Banking-Bereich war das ja noch nicht zu denken damals, wo du angefangen hast.
Also in der Tat war das noch sehr neu und ich glaube, viele oder Ex-Kollegen haben seinerzeit gedacht, was macht der denn da? Ja, in so ein Startup gehen aus einer relativ sicheren, guten leitenden Position bei der Deutschen Bank. Ja, im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass eigentlich bei der Deutschen Bank zu bleiben viel risikoreicher war, als ein Startup zu gründen. Ja, wir haben natürlich den Vorteil gehabt, eben als Niederlassung einer holländischen Bank, die etabliert ist, starten zu können. Also von daher sehr viel Basis. Nachhaltigkeit ist bei uns DNA. Ja, also da muss man auch nicht groß diskutieren. Aber man muss sich natürlich im Markt etablieren und da seinen Weg finden. Ja, und das ist für jedes Startup nicht ganz so einfach. Ja, da hatten wir natürlich auch ein paar Herausforderungen. Also von daher würde ich sagen, es gab so eine gewisse Skepsis am Anfang, die durchaus da war, aber durchaus eine gewisse Offenheit. Ja, und so haben wir Schritt für Schritt auch unsere Kunden gefunden. Durch die Finanzkrise ganz am Anfang erinnere ich mich auch, dass ich eingeladen wurde auf ganz konventionellen Veranstaltungen, um ein bisschen zu erzählen, was ich denn da mache bei der Börsenzeitung. Und da war man überrascht, dass ich da nicht in Jeans und Turnschuh kam. Aber von daher kann man da auch noch so ein bisschen adressatengerecht kommunizieren und dann ein bisschen dann erklären können, was wir machen und wie das Geschäftsmodell aussieht. Ja, und so haben wir uns sukzessive weiterentwickelt.
Wenn wir euch so ein bisschen anschauen als Startup damals, sag mal so ein bisschen, weil ich mal gerne meine Gäste fragen so ein bisschen Metriken. Wie seid ihr gestartet? Wie viele Personen haben damals für euch gearbeitet zum Start? Ja, wie wart ihr finanziert? Also quasi, welche Finanzierung habt ihr gehabt? Ja, klar, ihr seid ja eine Tochtergesellschaft von einer etablierten Bank damals gewesen. Aber ihr habt ja bestimmt auch eine Finanzierung bekommen, mit der ihr euch damals ausprobieren durftet eben, ne? Also wirklich wie so eine Finanzierung. Und wir gucken mal 2-3 Jahre, ob das gut läuft, ja. Und wenn ja, dann kriegt ihr sozusagen die nächste Finanzierung. So ein bisschen, um euch sozusagen als Startup einzuschätzen, finde ich ganz spannend.
Ja, also so als Bank funktioniert das ein bisschen anders. Also von daher, wir sind gestartet, um die erste Frage zu beantworten, mit ungefähr 20 Menschen. Also okay. Das ist so die Zahl, die ich mir gemerkt habe. Die braucht man, um eine Bank zu starten. Also das ist einfach so. Okay. Ja, wir sind halt reguliert und die Aufsicht hat Gott weiß wie viele Bedürfnisse. Also von daher ist so eine Mindestgröße so ungefähr 20.
Okay.
Ja, und das ist auch wieder, weil wir natürlich von einer Aufsichtsbehörde, der BaFin, kontrolliert werden und auch von der holländischen Nationalbank, haben wir von Anfang an natürlich das notwendige Eigenkapital aus der Zentrale bekommen. Ja, und das ist auch so ein bisschen, weil wir eine Niederlassung sind und nicht rechtlich gesehen eine Tochtergesellschaft, okay, arbeiten wir als europäische Bank, so bezeichnen wir uns auch mit den Kollegen in Spanien, in Belgien, zusammen zu der Zeit noch UK, alle auf dem gleichen Eigenkapital. Ja? Also die Bank, zu der Zeit hatten wir irgendwie 500 Millionen oder 700 Millionen, irgendwie so in der Kante, jetzt sind es 1,2 Milliarden Eigenkapital. Können alle auf dem gleichen Eigenkapital arbeiten. Das hat uns natürlich wahnsinnige Vorteile in Deutschland gebracht. Ja, wenn man eine Eigenkapitalbasis im Rücken hat, kann man natürlich starten. Aber das braucht man auch als Bank, sonst geht's
nicht. Das macht wirklich Sinn. Und jetzt lass doch mal zu Triodos Bank konkret mal drauf zu sprechen kommen. Was bietet ihr an? Was seid ihr für eine Bank? Sag ich mal, wie man im Startup-Kontext seid ihr B2B, seid ihr B2C, seid ihr vielleicht D2C, ja, im Bereich aktiv? Also wer ist eure...
Ja, wir sind alles.
Also wer sind eure Kunden? Ja, und was bietet ihr diesen Kunden an?
Also gerne. Also von daher, in Deutschland kennt man das noch mit Volksbank und Sparkassen. Also wir funktionieren ähnlich wie eine Volksbank und eine Sparkasse. Also wir nehmen von Privatkunden in erster Linie Einlagen rein. Ja, okay. Also heißt, wir bieten Tagesgeld an, wir haben Festgeld, wir haben Girokonto, wir haben Kreditkarte. Also das, was man braucht als ganz normaler Privatkunde, das bieten wir alles an. Wir haben auch Wertpapiere im Angebot. Okay. Ja, man kann auch Wertpapiersparpläne bei uns abschließen. Also so dieses Basisangebot für Privatkunden stellen wir da. Ja, und das ist unsere quasi Kernrefinanzierungsseite. Auf der anderen Seite der Bilanz, also auf der Aktivseite, vergeben wir die Kredite dann an nachhaltige Projekte und Unternehmen. Mhm. Ja, da sind wir quasi B2B. Also von daher auf der Einlagenseite schwerpunktmäßig, wir haben natürlich da auch Firmen und Stiftungen und NGOs, die Einlagen und Konten bei uns haben. Aber Schwerpunkt ist da Privatkunde, also B2C, wenn man so möchte, und B2B auf der Kreditseite. Da machen wir kein Kreditgeschäft, weil wir einfach auch zu klein sind. Wir müssen uns konzentrieren, nur ausschließlich für Firmenkunden.
Für Firmenkunden und ihr investiert dann quasi, du hast schon gesagt, nachhaltige Unternehmen und nachhaltige Immobilien oder was noch?
Also Schwerpunkte sind einmal nachhaltige Immobilien, da haben wir ein Büro auch in Berlin, also bei euch quasi in der Nachbarschaft aus Frankfurter Perspektive und konzentrieren uns da auf nachhaltige Immobilien. Und wir gucken uns immer sehr genau an, wie so eine Immobilie unter der Unternehmer oder die Unternehmerin diese Immobilie konzipiert. Also viele auch Gewerbeimmobilien, sind auch Wohnimmobilien dabei. Da ist uns wichtig, dass Nachhaltigkeit wirklich gelebt wird. Also wir brauchen keine Zertifikate oder Labels oder sowas, das ist egal. Aber wir müssen gucken einmal, was passiert in der Immobilie, das interessiert uns. Ja, wie passt das in die Nachbarschaft rein? Ja, und wie ist dann natürlich auch die Umweltseite abgedeckt? Also das ist ein ganzheitlicher Ansatz, den wir da haben. Das machen wir aus Berlin heraus. Ein weiteres Thema, was Immobilien nah ist, sind Sozialimmobilien. Also Pflegeeinrichtungen, wir haben auch schon Schulen finanziert, wir haben schon Kindergärten finanziert. Also in dem Bereich haben wir so quasi den sozialen Bereich, den wir abdecken. Und dann haben wir ein Team, das kümmert sich um Energy und Infrastructure. Da gucken wir immer gerade, wo was gebraucht wird. Also mittlerweile Windmühlen und PV-Anlagen, also das ganz Klassische kann jede Bank, da braucht es uns weniger. Ja, also da haben wir uns eher spezialisiert einmal auf komplexere Finanzierungen. Haben jetzt in letzter Zeit einiges gemacht am Glasfaserausbau für den ländlichen Raum.
Okay.
Also Berlin und Frankfurt braucht das nicht, da gibt es genug andere, die das machen. Ja, sondern da gucken wir eher, dass eben der ländliche Raum angeschlossen wird. Und das sind auch soziale Aspekte. Ja, wir wollen einfach, dass die Gesellschaft eben nicht auseinanderdriftet, sondern das soll auch ein gewisser Beitrag sein zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das ist so ein Beispiel für Infrastruktur. Wir haben auch schon Batteriespeicher zur Stabilisierung von Stromnetzen finanziert, damit ein Kohlekraftwerk abgeschaltet werden konnte. Wir machen natürlich auch Erneuerbare jetzt viel, auch teilweise sind wir mit den innovativen Unternehmen unterwegs, dass wir Portfolien finanzieren, also heißt Aufdachanlagen von Einfamilienhäusern oder eben auch auf Gewerbeanlagen. Das sind so Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Also von daher ein bunter Strauß und wir versuchen immer wieder Themen anzugehen, die eben eins weiter sind, wo andere Häuser sich vielleicht nicht so rantrauen. Mhm. Ja, und um da einfach auch einen Impuls zu setzen in das Thema Nachhaltigkeit. Mhm.
Das kurz mal die zwei Bereiche dediziert anschauen. Einmal die Privatkunden, die bei euch ja, sag ich mal, das Girokonto haben, die Kreditkarte. meine, es gibt ja aktuell ja in der Bankenlandschaft ja die Neobanken, ja, das ist ohne Namen zu nennen. Ich meine, die typischen Internetbanken, die ja auch mit bestimmten Kriterien, auch teilweise mit Nachhaltigkeit, aber auch mit anderen Themen konkurrieren. Wie schafft ihr es, immer wieder neue Kunden zu gewinnen? Eben, ja? Die Privatkunden, warum kommen die zu Triodos Bank eben? Ja, weil ich meine, kommen die wegen, weil die mehr Zinsen bekommen? Kommen die, weil die Kreditkarte schöner ist? Kommen die bei ihr, weil sie wissen, ihr tut damit Gutes mit ihrem Geld? Warum kommen die zu euch und wie gewinnt ihr die, auf welchen Kanälen?
Ja, also sie kommen wegen Letzterem, weil wir Gutes mit dem Geld tun. Ja, also das ist, deswegen kommen die Kunden. Also unsere Kunden, die sind natürlich schon nachhaltig interessiert. Also heißt, die kaufen schon im Bio-Lebensmittel ein. Die haben meistens eben auch schon Ökostrom, fahren vielleicht auch schon E-Auto oder meistens in Berlin definitiv eher Fahrrad und Öffis. Also von daher, das ist eigentlich so der typische Kunde, die typische Kundin, die zu uns kommen. Also heißt, denen ist wichtig, mit der Nachhaltigkeitsbank zusammenzuarbeiten. Ja, und dann gucken wir natürlich, dass wir die Angebote, wir sind ja nicht die Einzigen in Deutschland, und das ist gut so, ja, dass wir nicht uns gegenseitig kopieren, sondern jeder ein bisschen etwas anderen Stil hat. Ja, also von daher gibt es gewisse kulturelle Unterschiede. Ja, und ich glaube, wichtig ist auch zu den neuen Angeboten von den großen Häusern, dass wir natürlich authentisch sind. Mhm. Ja, und wir versuchen schon, sehr gute Produkte mit einem ordentlichen Preis anzubieten, eben auch, aber mehr als nur eine App, sondern als ganzheitliche Bank und wo wir auch sehr transparent machen, was dementsprechend mit dem Geld passiert, ja, und wie das Geld angelegt wird und welche Kredite das geht, und versuchen dann natürlich auch manchmal Privatkunden und unsere Firmenkunden zu vernetzen, ja, also wirklich diesen Community-Gedanken zu leben und das eben auch auf europäischer Ebene. Also das ist so ein wichtiger Punkt, ja, und dadurch haben wir auch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf die gesamte Finanzindustrie, das ist das, was wir eben auch versuchen, ja, und das ist nochmal ein Unterscheidungsmerkmal, wo wir, glaube ich, gerade als Triodos Bank eine Stärke haben. Als europäische Bank hört man auf uns, wir haben da einen gewissen Einfluss, ja, wir sind dann auch auf europäischer Ebene ein bisschen größer und können von daher unseren Einfluss auch ein Stück weit geltend machen. Und das ist uns natürlich wichtig. Also heißt nicht nur selbst Kunden zu gewinnen, was ganz gut funktioniert, sondern eben auch den konventionellen Häusern zu zeigen, wie es denn gehen könnte und wie man es vielleicht besser machen kann.
Und wenn man jetzt sich die, vor allem so ein bisschen die Immobilienbereich anschaut, die Finanzierung, ich meine, vor ein paar Jahren konnte ein Bauträger jeden Kredit bekommen, ja, da sind die Banken ihnen hinterhergelaufen mit Krediten, ja, und er konnte sich das auswählen. Jetzt nach der Krise, ja, dieses und letztes Jahr, ist ja der Markt ja ein bisschen zusammengebrochen, eben, der Finanzierungsmarkt eben, ne? Seid ihr da davon ausgenommen, weil ihr wirklich sozusagen eher diese nachhaltigen sozialen Projekte finanziert, oder seht ihr auch ein Problem dort eben, dass da Zurückhaltung herrscht?
Also Zurückhaltung herrscht, das muss man ganz klar sagen. Wobei jetzt zumindest für uns gesehen hat sich jetzt der Markt ein bisschen gerüttelt und geschüttelt in den letzten 12 Monaten. Ja, also das haben wir auch mitbekommen. Klar, jeder musste erstmal mit den gestiegenen Zinsen irgendwie zurechtkommen, musste seine Konzepte neu überlegen oder teilweise auch neue Projekte konnten nicht realisiert werden, weil sie noch unter anderen Annahmen gerechnet worden sind. Wir sehen aber bei uns jetzt auch wieder Neugeschäft kommen. Ja, also heißt, das ist eigentlich so eine Erfahrung, das erzähle ich immer wieder gerne auch, dass unsere Kunden gerade in Krisensituationen recht gut durchkommen. Ja, also wenn ich an 2022 zurückdenke, ja, an der große Krise, gestiegene Energiepreise, Riesenschwierigkeiten und Herausforderungen in der Wirtschaft. Wir haben Kunden gehabt, die hatten Rekordjahr, also das beste Jahr ever. Ganz einfach, weil sie schon energieautark waren. Ja, also denen war relativ egal, wie der Energiepreis war. Ja, sondern von vornherein auf Erneuerbare ausgerichtet, Selbstversorger in Energie. Nachhaltigkeit wurde plötzlich festgestellt, ist ein wichtiges Thema. Und damit haben wir Kunden gehabt, die 2022 Rekordjahr verzeichnet haben und von Krise gar nichts mitbekommen haben. Das zeigt einfach, wie Nachhaltigkeit funktioniert. Ja, man ist einfach resilienter und das ist wichtig.
Sehr gut, sehr gut. Und dann ist ganz spannend, Weiß, für dich. Ich habe vor kurzem im Podcast gehabt, den Andreas Muschter von der Edge. Die kommen ja auch aus Niederlande, sind ja ein Bauträger aus Niederlande mit nachhaltigen Büros. Und er meinte auch, die spüren gar nichts von der Krise, weil deren Bürogebäude ja schon sehr nachhaltig sind, ja, und auch zirkulär gebaut. Und denen geht's sehr gut eben, ja, im Vergleich zu sagen, zu anderen Büroanbietern, die jetzt ihre Büros nicht vermietet kriegen, auf wegen Hybridwork und Homeoffice und so weiter. Sie meinten, die haben so Gebäude so schön gebaut, auch nachhaltig, auch sozial, ökologisch, dass eben die Mitarbeiter in die Büros gerne gehen, ja, und die auch energieautark sind. Und das ist auch ein deutsches Unternehmen oder Zentrale sozusagen, ich glaube, in Amsterdam als Edge, finde ich ganz spannende Vergleiche eben zu euch auch eben und zu den Projekten.
Ja, und das zeigt es eben, ne? Also wenn man im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs ist, ist man einfach resilienter unterwegs, ne? Also heißt, das ist alles oft eher langweilig, weil es bei uns relativ stabil läuft, egal ob jetzt Krise ist oder Boom. Ja, also das ist alles relativ stabil und ein guter, gesunder Trend. Und darum geht es ja Nachhaltigkeit. Also am Ende geht es ja um was Gesundes und nicht über Übertreibungen und das letzte Ausquetschen, sondern ja, dass alle was davon haben und das auch gut ist für die Gesellschaft. Und
also ja, ihr seid nicht die typischen Zocker.
Nein. Das machen wir gar nicht. Das passt überhaupt nicht.
Aber das, sag mal, wie schätzt du aktuell so ein bisschen, um den Link auch zur Startup-Szene zu bekommen? Wir haben ja im Vorfeld so ein bisschen gesprochen, Firmen wie Enpal, 1,5, Solar und da kann man viel mehr nennen, aber das sind so die Größen aktuell. Die haben ja sehr starken Rückenwind, was auch politisch bedingt ist. Ja, ne? Dass eben Solar, Wärmepumpe, Wallboxen ja sehr stark eben gepusht werden, ja, teilweise auch mit Fördergeldern, aber auch politisch gewollt von der EU und von Bundesregierungsseite hier in Deutschland. Aber wir werden ja auch nächstes Jahr EU-Wahlen haben und übernächstes Jahr Bundestagswahlen. Und wenn man den Umfragen glaubt, ja, ich glaube die Umfragen nicht, kann sich jeden Tag noch viel ändern, können konservative Kräfte wieder an die Regierung kommen, die eher, ich sag's mal, nicht gegen Nachhaltigkeit sind, aber eher kritischer das sehen als aktuelle unsere ohne Namen zu nennen, Herr Habeck, ja, nennen wir ihn mal, von den Grünen sozusagen, der sehr aktiv das Thema pusht eben. Ja. Mhm. Und wie schätzt du das ein? Ist es aktuell für euch ein Rückenwind, dass eben solche Kräfte an der politischen Macht sind? Und könnte das kippen sozusagen? Oder seid ihr davon oder auch die Startups sozusagen oder die ganze Nachhaltigkeitsbranche eher so stabil aufgestellt, dass es gekommen ist, um zu bleiben und man kann es nicht mehr stoppen?
Ja, also das, was wir sehen, und da haben wir jetzt Erfahrung seit 1980 als Bank, ja, also schon ein paar Jahre, ist am Ende haben wir einen sehr stabilen Trend in eine klare Richtung. Ne? Also das Thema wächst, das Thema nimmt zu. Ja, das Thema ist auch heute schon angekommen, im Prinzip in der Breite. Also von daher mache ich mir keine Sorgen, dass es irgendwie wieder umfallen könnte und irgendwie das Thema Nachhaltigkeit in der Wirtschaft wieder komplett verschwindet. Die Frage ist eher Geschwindigkeit der Weiterentwicklung und das ist okay. Das, was mir durchaus Sorge macht. Ja, also wenn ich mir die Anforderungen angucke, wenn ich mir angucke, wie sich gerade Klima entwickelt, wie Themen Biodiversity, ja, Artensterben, dann haben wir einen wahnsinnigen Handlungsdruck. Ja, und ich kann momentan nicht erkennen, dass die Gesellschaft da mitgeht. Und das ist das, was mir Sorgen macht, ja. Und das reflektiert ja am Ende nur Politik, ja, diese gesellschaftlichen Entwicklungen, dass wir dieses Auseinanderlaufen haben zwischen eigentlich notwendigem Handeln, wenn ich mir die Entwicklung gerade im Umweltbereich anschaue. Also wir haben Klima, das Stichwort Biodiversity, das sind die beiden Hauptthemen für mich. Und dann eben die Möglichkeit, in der Gesellschaft weiterzukommen. Aber da müssen wir dran arbeiten. Also von daher hilft es nicht zu verzagen. Der langfristige Trend ist stabil. Ich würde mich freuen, wenn wir das Ganze etwas beschleunigen können. Das ist aber momentan echt schwierig.
Denkst du, dass es eine Generationenfrage ist? Deine Generation, meine Generation hatten ja mit dem Thema wenig Berührung in jüngeren Jahren eben. Ne? Jetzt, wenn man sich aber jetzt die neue Generation anschaut, die Gen Z, ja, als Beispiel, mit Fridays for Future, mit Klimakleber etc., mit letzte Generation, da kommt ja von unten, zumindest habe ich das Gefühl, war früher nicht so ein sehr starker Push. Ja, man sagt eben, wir geben jetzt nicht mehr auf, ja. Also wir gehen nicht mehr von der Straße, bevor ihr nicht sozusagen euch ändert, ihr, ich sag's mal, alten Säcke, ja, oder ihr Politiker. Wie schätzt du das Thema ein?
Also ich glaube, das ist ganz wichtig, ja. Und da kann ich auch nur die Generation ermuntern. Quasi die Generation auch meiner Kinder. Ja, und das Verhalten ist ja natürlich auch schon ganz anders. Ja? Also das sieht man ja, da spielt Auto eben keine Rolle mehr, auch die Ernährung ist anders. Also wenn ich jetzt alleine auf meine erwachsenen Töchter gucke, das ist anders. Von daher gibt es da natürlich schon eine andere Bewegung und das ist gut so. Ja, da muss auch ein gewisser politischer Druck erfolgen, sonst wird nichts bewegen. Und das ist ja ein bisschen das, was wir auch versuchen als Triodos Bank, ja, die Finanzindustrie zu beeinflussen und zu verändern. Vielleicht ein Beispiel, was uns gelungen ist, als so richtig die Stimmung in die richtige Richtung geht. Wir haben gemeinsam mit dem WWF Deutschland die Klimaselbstverpflichtung organisiert mit dem deutschen Finanzsektor. Und diese Klimaselbstverpflichtung sagt am Ende, dass man sein Geschäft an dem Pariser Klimaabkommen ausrichten muss. Und das haben dann eben auch Häuser wie Deutsche Bank und Commerzbank und die Landesbanken alle mit unterschrieben. Okay. Das ist unser Ansinnen sehr stark. Also zu gucken, wie können wir auch die Industrie beeinflussen? Wie können wir ihnen zeigen, wie es geht? Also wir müssen natürlich Lösungen aufzeigen und nicht nur schimpfen. Ja, das machen wir, das ist unsere Rolle, aber dann auch eben in so eine Verpflichtung reinzukriegen. Mhm. Und das kriegt man nicht alleine, sondern nur im Netzwerk. Und das sind die Dinge, die uns wichtig sind. Ja, und darf auch die Bundesregierung beraten, Sustainable Finance. Mhm. Ja, und da versuchen wir aber als Triodos Bank einen Hebel zu haben, um auch die junge Generation zu unterstützen auf einem ganz anderen Weg, ja, das Thema Nachhaltigkeit wirklich auch in der Finanzindustrie zu verankern.
Sehr schön. Letzte Frage, die mich aktuell selber bewegt, weil ich auch einen Artikel drüber geschrieben habe vor kurzem, ist das Thema KI und Klima. Es wird ja der künstlichen Intelligenz ja aktuell ja viel zugesprochen, dass eben der nächste Wirtschaftswunder kommt, ja, oder auch anders sich entwickeln wird und KI sozusagen alle Probleme lösen wird. Ja. Also kann man jetzt fast sagen, worum machen wir uns überhaupt Sorgen? Ja, man fragt die KI und die wird uns schon die Lösung rauswerfen, wie wir das Klima retten können. Ja, wie siehst du das Thema?
Also ich glaube, es wäre schön, wenn es so einfach wäre. Das muss man sagen, weil ehrlich gesagt, die Lösungen sind ja bekannt, ja, und liegen auf dem Tisch. Ja, es hapert ja an der Umsetzung. Es liegt ja nicht daran, dass wir nicht wüssten, wie es gehen könnte. Ja, und vielleicht geht es mit KI ein bisschen leichter, weil die Leute dann gläubiger sind und es dann leichter machen. Aber von daher, also das wäre zu schön, um wahr zu sein, wenn es darüber geht. Ich meine, KI wird uns entlasten können, wird Arbeit abnehmen können. Das brauchen wir auch dringend. Also gerade bei unseren gesellschaftlichen Entwicklungen, Überalterung der Gesellschaft, da brauchen wir dringend KI. Also das sehe ich natürlich, Fachkräftemangel. Also bei diesen Stichworten, glaube ich, können wir froh sein, dass dann eine neue Technologie kommt, die uns hilft. Ja. Ja, aber sie wird uns nicht alle Probleme abnehmen.
Und du hast ja das Thema nochmal ganz kurz angesprochen, Fachkräftemangel. Ja. Und ich habe mit einigen Startups gesprochen aus dem Handwerksbereich oder aus Immobilien oder aus dem Baubereich. Und da ist ja der Fachkräftemangel ja sehr akut eben. Ne? Und eben auch Firmen, eben wie auch Enpal schon mal erwähnt, haben ja die Initiative ohne Hände keine Wände. Ja, ins Leben gerufen, weil du auch sagst eben, auch in der Startup-Szene hört man, die nächste Software wie KI, die baut nicht die nachhaltigen Gebäude, die macht keine Dämmung, ja, außer es sind später Roboter, die eine KI haben, die könnten sozusagen das Problem lösen, aber das wird noch ein paar Jahre dauern, aber das ist auch ein Riesenthema, Robotics eben, ne? Das ist ja auch sozusagen für die Industrie, in der Industrie ist schon angekommen, ja, auf dem Bau teilweise auch, aber noch sehr zögerlich. Und wie schätzt du das Thema? Wie kann man sozusagen eben auch eben diese, habt ihr da auch, wo ihr sagt, wenn ihr Immobilienprojekte unterstützt oder nachhaltige Projekte und ihr auch guckt, dass sie eben auch ökologisch oder sozial gebaut werden, sie müssen aber auch effizient gebaut werden oder überhaupt gebaut werden. Ne? Ja. Ist das auch für euch ein Thema, wo ihr sagt, wer ist damit eingebunden sozusagen von den Arbeitskräften her oder sagt ihr, da gucken wir auch mal weg?
Nee, also weggucken tun wir nirgendwo. Also von daher achten wir schon natürlich drauf, was ich eingangs hatte, dass es auch ein ganzheitliches Konzept ist. Und deswegen gucken wir sehr genau auf den Unternehmer und Unternehmerinnen, die das Bauprojekt betreiben. Ja, okay. Also da muss das Herz auch an der richtigen Stelle sein. Okay. Ja, und da muss der Mensch im Vordergrund stehen und nicht die Euros. Ja, also von daher zählt das definitiv. Und wir gucken auch, wir haben auch in Berlin ein Projekt mal finanziert, eine Holzbauweise, modulare Holzbauweise. Also einfach, wo dann auch andere Fertigungstechniken benutzt werden. Also okay. Heißt, wo quasi die Module in der Fabrik gefertigt worden sind und dann auf die Baustelle, hätte ich quasi gesagt, gefahren worden sind und dann ist das quasi zusammengesetzt worden. Man kann es auch wieder abbauen, das ist das Schöne daran, anderweitig verwenden. Ja, also solche Dinge begleiten wir auch. Ansonsten begleiten wir sehr gerne eher Altbauten. Also Sie
Okay.
wissen, ich bin so der Neubau-Fan von, also
Okay.
insbesondere überhaupt nicht von Beton, das verstehe ich gar nicht mehr. Ja, aber also von daher gucken wir da schon hin, aber wie gesagt, das muss passen, das muss vom Mindset passen, der Unternehmer, der Bauträger, der Bauherren, die da aktiv sind, sonst arbeiten wir da nicht zusammen.
Sehr schön, sehr schön. Dann Georg, zum Abschluss hat immer der Gast das letzte Wort. Was sucht ihr gerade? Sucht ihr bestimmte Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter? Sucht ihr Projekte? Wenn man jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal anstößt, Theodos Bank, ja, außer dass sie alle Kunden werden sollen, ja, ich glaube, das ist klar. Aber sozusagen auf der B2B-Seite oder auf der Mitarbeiterseite, was sucht ihr gerade? Wo seid ihr gerade? Wo ist der Need?
Also auf der einen Seite ist jeder Kunde, jede Kundin herzlich willkommen. Also von daher, wir haben noch Kontonummern frei. Also von daher kann man gerne kommen zu uns. Das ist das eine. Und in der Tat ist es so, dass wir natürlich auch immer wieder Stellenausschreibungen draußen haben. Alles auch bei uns auf der Webseite. Ja, wir sind, Gott sei Dank, finden wir doch, wenn wir geduldig sind, immer wann wieder Leute.
Sehr
Aber
gut.
wir brauchen auch Zeit und ein bisschen Geduld. Aber wie gesagt, da kann man auf die Webseite gucken. Und wenn man jemanden kennt, ja, der vielleicht Interesse hat, bei einer anderen Bank zu arbeiten, dann gerne mal schauen, was wir gerade an Stellenausschreibungen draußen haben. Aber wie gesagt, auch freuen wir uns über jeden Kunden, jede Kundin, die neu zu uns kommt.
Sehr schön. Dann Georg, vielen Dank für das sehr spannende Gespräch. Ich finde, solche Institutionen, Banken braucht es ja für die Wende, für die Klimawende oder auch für die soziale Wende, weil du hast ja auch erwähnt, beides hängt ja stark zusammen. Nicht nur Ökologie, sondern auch Soziales ist ein Thema, was euch bewegt, ja, und auch uns auch bei Impact Insider. Also vielen Dank, Georg. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Ja, und wie ich immer gerne zum Schluss sage, gerne den Podcast weiterleiten, empfehlen, bewerten, gucken, wer thematisch passen könnte. Denn je mehr Leute ihn hören, desto besser für mich. Es eignet, aber desto besser für Georg und desto besser für die gesamte Nachhaltigkeitsszene, weil die wollen wir mit Impact Insider pushen. Also vielen Dank, Georg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, schönen Dank auch, ne? Ciao.